Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und wir befinden uns im Vinyl Room des 25 Hours Hotels in der Hamburger Hafen City. Ein wunderbarer Rahmen für unseren Gast und für unser Gespräch. Denn zu Gast ist heute Fatih Akin, erfolgreicher Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent, dazu leidenschaftlicher Vinylsammler und DJ im Herzen mit einer Plattensammlung, die fast schon Legendenstatus hat. Er hat mit Filmen wie Gegen die Wand, Soul Kitchen, Aus dem Nichts oder auch Der goldene Handschuh internationale Erfolge gefeiert und Filmgeschichte geschrieben. Wir sprechen über seine musikalische Sozialisierung und darüber, welchen Einfluss Bruce Lee auf ihn hatte. Denn ohne Bruce Lee hätte seine Filmleidenschaft möglicherweise nie Fahrt aufgenommen. Natürlich reden wir auch über den Erfolg seines aktuellen Filmes Amrum und darüber, an welchen neuen Projekten er gerade arbeitet. Und zu trinken gibt's heute alkoholfreie Schaumgetränke. Denn Fatih ist gerade in einer Detox-Phase und er zeigt sich begeistert von den kredenzten Getränken. Ja, und musikalisch freut euch auf Prince, kann ich nur sagen. Denn Prince ist einer von Fatihs Lieblingen. Ich glaube, er weiß alles über Prince. Dazu gibt es noch Aretha Franklin, Donny Hathaway, Faith No More, Ice-T und noch einige weitere Schätze aus seiner Sammlung. Also, viel Spaß bei dieser Episode von Vinyl und Wein mit Fatih Akin. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Erstmal herzlich willkommen, Fatih Akin in the house. Und wir sind heute im 25 Hours im Vinyl Room und fühlen wir uns ganz wohl, oder?
Absolut, absolut, sehr chillig hier.
Und mit Prince fängt das eigentlich ganz gut an. Ist Prince Begleiter von dir?
Ja, Prince ist der Soundtrack meines Lebens. Also ich glaube, wenn ich irgendwann so beerdigt werde oder sowas, dann möchte ich auch, dass da Prince läuft. So auf jeden Fall. Also ja, das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang und ich... Es ist immer noch ein Hobby und eine Leidenschaft, ja. So Prince-Platten zu sammeln, Prince-Platten zu hören, wieder und wieder und wieder zu hören. Der macht ja auch noch aus dem Jenseits Musik, so kommt mir das vor. Also so, der ist jetzt gestorben, wann? 2016, glaube ich.
Ja.
Und seine Erben bringen dann doch irgendwie alle zwei Jahre so Release raus, es kommen immer wieder Bootlegs. Auf diesen Releasen, vor allem von den Erben, ist ja Musik drauf aus seinem Tresor, aus dem Vault. Vieles davon als Bootleg-Jäger kenne ich, aber es gibt immer wieder Sachen, die kenne ich nicht. Und dann ist das wirklich so, als würde er Musik aus dem Jenseits machen, ja, wenn ich die Sachen entdecke.
Der war aber auch ein absoluter Workaholic, ne?
Der war wahrscheinlich auch immer nur in Gedanken, in der Musik, bei der Musik und hat auch produziert. Und dem kam wahrscheinlich auch wenig anderes in den Kopf. Habe ich so das Gefühl. Als ob der nur in der Musik gelebt hat.
Ja, also was man so über ihn liest, gab es scheinbar nur das. Und dann frage ich mich dann oft, wenn jemand so abgeschnitten ist von allem Sozialen, ja, also wenn er nur irgendwie im Studio funktioniert, ja, oder auf der Bühne funktioniert und Backstage funktioniert, woher nimmt er sich die Inspiration? Also worüber schreibt er? Also der kann ja nicht wirklich ausgehen, macht er den Fernseher an und sieht die Nachrichten und macht Musik wie bei Sign of the Times oder sowas?
Frag dich, du bist künstlerisch aktiv, du bist Künstler. Wie geht's bei dir?
Also ich find's wichtig, irgendwie den Kontakt irgendwie mit der Welt so zu halten, so zur Inspiration. Also ich versuche viel U-Bahn oder S-Bahn zu fahren in Hamburg und ich bin dann nicht wie die meisten auf dem Handy, sondern ich gucke mir die Leute an.
Du bist Beobachter.
Ich beobachte, was für Klamotten tragen die, was machen die. So, das ist schon so eine Inspiration für mich. Und dann fragst du dich, so hat Prince das auch gemacht?
Ja, mal bei dir bleiben ganz kurz. Ja. Also du beobachtest, notierst du dir das dann oder speicherst du das einfach ab bei dir oder wie?
Also wenn ich beobachte und wenn diese Beobachtungen was mit mir machen, wenn die so wie beim Billardspielen, eine Kugel stößt weitere Kugeln, ja, und diese Kugeln bewegen sich dann auf diesem Billardtisch. Und wenn jetzt so eine Beobachtung andere Kugeln anstößt, dann gehe ich nach Hause und mache mir Notizen oder ich meditiere darüber, ich denke darüber nach. Also was hat Fidel Castro über die Revolution gesagt? Also jeder Film ist ja wie eine Revolution. Der hat gesagt, die Revolution besteht aus drei Schritten. Beobachten, meditieren, handeln. Und das stimmt. Also fürs Filmemachen kann ich das so übertragen. Ja. Ja.
Du sagst, die Revolution ist wie Filmemachen, aber die Revolution hat dann ein Ende. Und das Filme machen ja nicht. Weil dann fängt ja die Promophase an und.
Wenn die Promophase läuft, bin ich schon meistens.
Du bist ja schon wieder im nächsten Projekt.
Ja, ja. Also jetzt gerade in den letzten zwei Filmen, die ich gemacht habe, also Amrum und Geister. Ich habe Amrum abgedreht letztes Jahr und also 2024 und habe gleich nach Drehschluss im Juli oder sowas, angefangen an dem neuen Film zu arbeiten und habe den dann dieses Jahr auch gedreht. Ich hatte so einen Wahnsinn, dass ich während der Dreharbeiten von Geister die Hamburg-Premiere von Amrum hatte. Aber um nochmal auf Prince zu kommen, bei dem war das auch so. Also was du weißt über seine Art zu arbeiten ist, der hatte die Purple Rain Promotion und er hatte die Platte danach, die Around the World in a Day, schon fertig.
Mhm.
So, er hatte sie fertig, während die eine gerade in Umlauf kam. Ne?
Wenn du produzierst, produzierst du wahrscheinlich. Du kannst ja nicht stoppen, wenn es aus dir rauskommt.
Ja, man muss aber auch, guck mal, das Leben ist, ich meine, was ich mache, ist nicht wirklich Arbeit. Es ist eine Kunstform, glaube ich, irgendwie. Also es ist eine sehr komplizierte und komplexe und schräge und korrupte Kunstform, aber es ist eine Kunstform irgendwie. Ich sag das deswegen, weil ich es nicht als Arbeit begreife. So, mein Vater, der war Arbeiter, mein Bruder, der ist Arbeiter, aber das, was ich mache, das kann ich damit nicht vergleichen. Wenn das gut läuft, also wenn deine Arbeit sich, ich sag mal, verkauft oder wenn Leute das sehen wollen, wenn es da eine Nachfrage gibt, wenn ich meine Arbeit finanziert bekomme, man sollte das Eisen schmieden, solange es heiß ist, weil das ist nicht ewig so, das weiß ich. Und deswegen mache ich vielleicht auch so viel, weil ich weiß, es könnte auch morgen schon wieder vorbei sein.
Wahrscheinlich ist es ja auch so ein Antrieb, dass du sagst, es muss jetzt auch gemacht werden, oder? Dachte ich jetzt so, dass es auch aus dir raus muss.
Es muss auch aus mir raus. Es gibt zwei Arten von Filmen, die man macht. Es gibt die einen Filme, die müssen aus einem raus, die brennen in einem. Ja, also das sind so die ganz persönlichen Sachen. Dann gibt es Filme, die mir eher so zufliegen. Amrum war so etwas zum Beispiel, ne, dass Haag den Film machen wollte und er konnte nicht, weil er dann krank wurde und er mich gefragt hat oder mich drum bat, den Film zu machen und dann habe ich das gemacht. Das kam ja jetzt nicht aus mir heraus oder Rheingold, der Film über Xatar. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Film machen. Ich habe es nicht finanziert bekommen, ich habe aber eine Firma und die muss laufen, weil da sind 5 Angestellte, die haben teilweise Kinder. Ich bin ja auch irgendwie the Boss, wie Bruce Springsteen.
Du bist ja verantwortlich.
So, ich muss dann halt immer so nach den Konzerten die Kohle zahlen und dann musste ich einen Film machen und ich hatte eben Rheingold die Rechte gekauft, einfach vom Markt gekauft, damit es jemand anders nicht macht. Ich wollte es eigentlich eher produzieren. Und als dann mein anderer Film weggebrochen ist, musste ich einen Film machen und habe mich dann für Rheingold entschieden. Also was ich meine ist, das sind andere Art von Filmen. Mhm. Ich sage nicht, dass sie weniger wert sind als die Filme, die ganz persönlich sind, aber es ist eine andere Form des Arbeitens.
Okay, verstehe. Es sind schon unterschiedliche Prozesse dann, aber das kann auch sein, dass es ein Film, dass du zwei nebeneinander machst, zwei Filme und einer ist der, den du machen musst und einer, der dir zugeflogen ist.
Ja, genau. Dazu muss ich aber auch sagen, die Filme, die man machen muss, das war früher, als ich ein bisschen jünger war, die kamen mit einer höheren Frequenz, diese dringlichen Filme. Ich glaube, wenn man jung ist, hat man mehr zu erzählen. Und dann hat man das irgendwann erzählt und man hat sich so ein bisschen die Hörner abgestoßen. Und ich habe nicht den Luxus, und ich drehe auch viel zu gerne, dass ich jetzt warte, bis die Muse mich wieder küsst, dass ich so einen Dringlichkeitsfilm habe. Deswegen arbeite ich eigentlich immer an irgendwas.
Fertig. Du weißt, dass das hier Vinyl und Wein heißt.
Ja.
Ne? Und wir haben gehört, du hast eine Detox-Runde gerade und wir haben Non-Alcoholic und das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe dir was Kleines eingeschenkt und zwar die kleine Polly, ein kleiner French Aperitif, wie gesagt Non-Alcoholic und hat so einen Wermut- und Orangentouch. Und den habe ich ein bisschen aufgefüllt, einfach nur mit Mineralwasser und ein bisschen Eis drauf und ich finde, das ist ein ganz schöner, gemütlicher Starter.
Der ist toll, der hat wirklich eine gute Note, der ist mild. Der ist ja prickelnd durch den Spritz natürlich auch. Der hat sowas leicht Bitteres, so bittersweet. Ich mag das.
Die sind ja häufig oder am Anfang so diese Non-Alcoholic Drinks sind ja so sehr süß gewesen. Hauptsache süß und alles andere ist auch egal. Mittlerweile finde ich, sind die echt erwachsen geworden. Und wir haben noch ein paar schöne Sachen dabei. Also, ich glaube, wir haben genauso viele Getränke, wie wir Platten dabei haben.
Sehr gut.
Ja, zu jeder Platte ein Getränk.
Sehr gut.
Und ich weiß gar nicht, um den Bogen zurückzudrehen, ob Prince eigentlich Alkohol getrunken hat, ob der Wein getrunken hat.
Ich glaube, er war kein Säufer.
Nee.
Auf gar keinen Fall. Er soll ja auch an Drogen, also an Schmerzmitteln abhängig gewesen sein, also so drunter gelitten haben. Aber was ich weiß über Prince und Alkohol ist, er hat ganz gerne mal Champagner getrunken, aber ich glaube nie wirklich über den Durst. So, ich glaube, in der Hinsicht war der wie Josef Stalin oder so. Also so, weißt du, so man sagt über Stalin so, der war auch nie betrunken, weil er immer Angst hat, dass ihn jemand von hinten absticht.
Ja, du musst immer auf der Hut sein, ne?
Ja, immer die Kontrolle behalten. Und ich glaube, so jemand bei Prince, dass er einfach, der wollte dann die Kontrolle nicht abgeben.
Ja, ich finde das eigentlich manchmal ganz schön, wenn man so ein bisschen Kontrolle verliert. Also muss jetzt gar nicht durch Alkohol sein, aber wenn man es so passieren lässt.
Gezielt der Kontrollverlust.
Ja.
Finde ich auch gut.
Ja.
Doch, also in der Hinsicht bin ich nicht wie Prince, auf gar keinen Fall.
Ja, ich überlege gerade, wenn du so mit Schauspielern zusammenarbeitest, du weißt ja genau, wie die ticken und wie die sind, ne?
Na, ich finde es heraus während der Arbeit.
Ja gut, du machst dir vorher ein Bild, aber so tief kann man nicht reingehen.
Wenn du mit jemandem arbeitest, ja, den du schon kennst, also ja, mit dem du schon öfter gearbeitet hast, dann gehst du gleich in medias res. Aber das Spannende ist, wenn du mit Leuten arbeitest, mit denen du zum ersten Mal arbeitest, dass du sie ja kennenlernst. Also das ganze Arbeiten, also der ganze Dreh, was weiß ich, 40 Drehtage, ist so ein Kennenlernprozess.
Gegenseitig auch, ne?
Ja.
Die lernen natürlich auch dich zu lesen.
Ja, ja.
Darf ich an dieser Stelle, der Hauptdarsteller in Amrum, der Junge.
Jasper.
Ich fand den phänomenal. Ich fand den beeindruckend, wie der gespielt hat. Ich habe mich, also unabhängig davon, dass es mich sowieso reingezogen hat in den Film und dass ich wirklich dabei war, hat der mich wirklich total mitgenommen und abgeholt.
Guter Junge.
Abgeholt klingt jetzt so abgedroschen, aber wirklich gut. Hat der schon mal vorher was gemacht?
Nee, der hat vorher noch nie was gemacht. Das war der erste Film.
Nein.
Ja.
Wow.
Doch, er hat sich selbst beworben. Er hat von der Bewerbung gelesen im Segelverein. Also so die Kindercasterin hat auch so Segelschulen angeschrieben, weil es gab so Segelszenen in dem Film. Und also mehr noch im Drehbuch als im fertigen Film. Und er hat sich beworben, seine Mutter hat so ein Video gedreht mit dem Handy, ich habe es gesehen und das war einer von, weiß ich nicht, 500 Kindern, die sich da beworben haben oder die angefragt worden sind. Ich kann nicht sagen, das sagst du nie, gleich der ist es, aber als ich ihn gesehen habe beim ersten Mal, war ich sofort interessiert. Also ich hatte sofort ein Gefühl zu dem. Ich fand ihn visuell, sah der erstmal gut aus. Meine Frau, also Monique und ich, wir haben immer gescherzt. Damit wir die Kinder auch untereinander unterscheiden können, haben wir denen immer Spitznamen gegeben. Und er war halt der junge Helmut Schmidt. so, weil er hatte so eine Fresse, wo du denkst, ey, so stelle ich mir Helmut Schmidt als Kind vor.
Ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, also ich bin da selber nicht drauf gekommen, aber das stimmt. Ja.
Also so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Witz. So, und die Frisur halt auch.
Die Frisur macht viel, ne?
Ja. Genau. Und der kam zum ersten Casting und ich war erstmal ernüchtert, weil der total scheu und schüchtern war. Total. Also der hat so vor Nervosität gezittert und hat Flecken im Gesicht bekommen. Und dann dachtest du, oh, vielleicht doch nicht. Aber irgendwas war da, wo ich dachte, ey, komm, give it another try. Und dann habe ich ihn nochmal eingeladen zum zweiten Mal und dann zum dritten Mal. Und dann haben wir uns auch kennengelernt, also dieser Kennenlernprozess. Er hat mir dann angefangen zu vertrauen. Also
man muss sich auch richtig so beschnuppern.
Ja, genau.
Ja.
Und dann bin ich dann das Risiko, es ist immer ein Risiko, jemanden zu besetzen. Auch erwachsene, professionelle Schauspieler. Es ist immer ein Risiko. Du weißt immer nie, geht das auf oder nicht. Und ich habe ihn dann besetzt. Hab dann am zweiten Drehtag überlegt, ob ich ihn umbesetze.
Ah, ja?
Und mein Kameramann meinte, nein, gib ihm doch noch ein bisschen und so, das ist doch normal. Und ab dem dritten Tag hat er geliefert.
Schön. Auch im Zusammenspiel mit seinem Freund.
Ja.
Das finde ich auch sehr, sehr gut. Die harmonieren auch, finde ich, gut miteinander.
Ja, die waren auch gleich, die waren gleich irgendwie Freunde. Also so, als ich Jasper, das waren so Partner-Casting. Ich musste immer gucken. Also ich habe so mehrere auf einmal gecastet und habe sie durcheinander gewürfelt. Und Jasper hatte erst mit so einem älteren Jungen und einem viel größeren Jungen gespielt. Und der war da total scheu. Und als zweites kam eben der den Hermann gespielt hat, Kian. Und der war gleich groß und gleich alt. Und der war auch auf einer Segelschule. Und die haben dann sofort gefunkt, die zwei. Und dann wusste ich lange nicht, wer von den beiden wird jetzt Nanning. Ist der oder der oder
ach so,
der?
So, das
oder
hättest
der?
Du noch.
Ja, ja, klar. Also so.
Hättest du ja noch switchen können, ja.
Ja, ja. Ich habe die beiden Bälle quasi in der Luft und dann weißt du aber nicht genau, oder ich, ne, so, wer ist jetzt richtiger für was? Und ich dachte, nee, der Kian ist so ein Sunny Boy, den magst du sofort. Und ich dachte dann dramaturgisch oder inhaltlich, ein Kind von Nazis, den darfst du. Der darf nicht so ein Sunny Boy sein, wo ich den gleich so anbiedere an das Publikum. Der muss sich die Gunst des Publikums erst erarbeiten.
Ja.
Das war so die Strategie.
Ja, okay. Habt ihr auf Amrum gedreht?
Wir haben auch auf Amrum gedreht. Ich glaube, ein Drittel der Dreharbeiten war auf Amrum. Ja. Ja.
Weißt du, dass es ein Weinfeld gibt auf Amrum? Die bauen Wein an da.
Nee, hast du einen Amrum-Wein hier?
Nee, darf ich ja nicht. Heute sind wir non-alcoholic.
Ach, die haben keinen Non-Alkohol.
Okay. Da muss ich sowieso zu sagen, ganz kurzer Ausflug. Da haben wir auch noch nicht so richtig gutes Zeug gefunden. Also, weil du musst ja normalen Wein, gut gemachten Wein, davon gehen wir ja aus, erhitzen, dass der Alkohol rausgeht. Und da geht natürlich auch der Geschmacksträger aus. Das heißt, das ist eigentlich nicht so richtig gut, nicht so richtig sexy. Deshalb haben wir heute eher, na gut, wir haben ein, zwei drin, wo ein bisschen Wein dabei ist, aber eine Weintraube, aber nicht vergoren. Wir haben eher heute Fruchtsäfte da. Ja, was soll ich eigentlich rumeiern? Du sagst mal die Musik an und ich mache mal noch die nächste Pulle auf.
Jetzt kommt erst als nächstes von Ice-T von der Platte Power von 1988 das Stück High Rollers.
Yes.
Who earns his pay illegally? Professional liar. Schoolboys admire. Young girls desire. Very few live to retire. Cash flow extreme. Dress code supreme. Vocabulary obscene, definition street player. You know who I mean, the high rollers.
Hey yo, Ice man, kick some flavors for me. You know what I'm saying, man? Hey yo, some of that gangster street pimp shit. Come on, man.
People of the city, stop fooling yourself. Crime rules the streets, who the hell else? All the police have gone out to play. Cause for enough cold cash to look the other way.
Herrlich. Ich meine die Musik.
Das Zeug ist aber auch gut.
Der Drink auch, ne? Also wir haben beide schon nicht warten können. Wir haben, es ist ja so ein schönes Goldgelb. Sieht eigentlich fast aus wie ein Bier, ne? Wie ein helles Bier.
Richtig.
Und wir haben hier von Vernamen den Sparkling Juicy Tea mit Verbene. Und so ein bisschen Minznoten. Und das Ganze ist auf Teebasis und hat einen kleinen Schuss Riesling drin.
Das ist cool.
Das ist gutes Zeug, oder?
Bisschen wie Sekt, ne? Aber nicht so süß wie Sekt.
Nee. und hatte auch noch ein paar andere Noten. Also durch die Verbene und die Minze hast du so ganz leicht.
Stimmt.
So eine frische.
Die Minze kommt so ein bisschen von hinten, ne?
Ja.
Ja, geil.
Die legt sich so auf den Gaumen, finde ich ganz gut. Hat nicht viel Zucker und kannst du auch gerne als Essensbegleiter nehmen. Jetzt haben wir kein Essen hier, aber ganz schönes Zeug. Also man kommt durch, ne?
Absolut.
So mit solchem. Und wir haben noch ein paar andere schöne Schätze. Aber jetzt erstmal Ice-T. Wieso Ice-T?
Das war die allererste Hip-Hop-Platte, die ich mir, glaube ich, gekauft habe. Also ich bin ja ein Kind der 80er. Also ich bin in den 70ern geboren, aber ich bin in den 80ern auf jeden Fall musikalisch und filmisch sozialisiert worden. Und Hip-Hop war gleich mein Ding. Es war jetzt nicht der allererste Hip-Hop, den ich so kennengelernt habe. Ich glaube, der allererste Hip-Hop habe ich so mit Breakdance irgendwie so 1984 so entdeckt, ne? So da kam ja diese Bravo Breakdance Sensation und Breakdance war das Ding und Breakdance war ja schon so Teil von Hip-Hop. Also durch Breakdance, was mich als 10-jähriges Kind fasziniert hat, habe ich Hip-Hop und Rap-Music entdeckt. Und dann so ab 86, 87, so Run-DMC und solche Sachen, habe ich das so wirklich verfolgt und habe das so als meine Musik auch begriffen, obwohl es Prince immer gab. Ja, Prince gab es immer schon, weil die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war 1986 und das war die Parade von Prince.
86, da warst du?
12.
12. Okay, hast du spät angefangen?
Ich habe meine erste Platte spät gekauft. Ich bin auf Prince gekommen. Ich meine, wir wollten über Ice-T reden und wir sind bei Prince. Aber naja, ohne Funk gibt es ja auch keinen Hip-Hop.
Ja.
Also das erste Mal, dass ich Prince gehört habe, war 1984 im Radio und damals habe ich noch Kassetten aufgenommen. So die Top 10 im NDR2-Radio habe ich aufgenommen.
Die
1090er. Ich habe, glaube ich, klassisch 1090 erstmal.
Mhm.
In der einen Woche 84 war das, da war Purple Rain eben in den Charts. Der Song Purple Rain.
Ja.
Ich kannte When Doves Cry schon aus dem Sommer, aber ich habe dann Purple Rain aufgenommen und die im Radio haben dann noch When Doves Cry und Baby I'm a Star gespielt. Also hatte ich so drei Songs von der Purple Rain auf Kassette. Eine Platte habe ich mir aber erst so mit meinem eigenen Taschengeld so mit 12 gekauft. Und das war eben die Parade. Danach habe ich nach und nach alle Platten gekauft. Aber um nochmal zu Ice-T zu kommen, Hip-Hop schwebte da immer so mit und die Power von Ice-T, die hat ja dieses spektakuläre Plattencover, wo vorne so zwei Hustler und eine Frau im Bikini drauf sind. Ein recht knapper Bikini.
Ja.
Und das Besondere an der Platte ist, die hat eine Rückseite und da sieht man die drei auch von hinten, eben auch die Lady. Und die musstest du halt mit 14 musstest du diese Platte haben. Ja, musstest du einfach. Und also, aber abgesehen davon, von dem Cover war dieses ganze Ding um Hip-Hop herum, also weiß ich nicht, Musik, die eben nicht im Radio gespielt wird, wie er da auch da in dem Track singt, Musik, die eigentlich aus der Gosse kommt, Nachrichten aus der Gosse, Oral History, also man hat ja immer eine Faszination für Gangster und Kriminalität, hat man ja, ne? Also so, warum funktionieren Crime-Podcasts so gut, ja? Warum funktionieren Krimis so gut? Und ich glaube, das ist aus derselben Faszination, wie Teenie-Kids eben auf Hip-Hop stehen. Und ich war so jemand, der dann in den 80er Jahren das so entdeckt hat und womit ich mich identifizieren konnte. Mhm.
Aber sag doch mal, weil du gerade den Schlenker da gemacht hast, wieso fasziniert uns das denn, Crime und Gangster?
Ich glaube, wir Menschen haben immer eine Faszination zum Bösen hin.
Ja?
Also ja, ich glaube schon. Also es ist ja, guck mal, in der Bibel geht's ja schon um Dualismus.
Hm.
Weiß ich nicht, die Bibel ist 2000 Jahre alt. Und ich glaube, vor der Bibel gab's eben recht viele Stories und Mythen, und Legenden und Sagen, die in der Bibel in der Form gelandet sind.
Oder ist es der Spiegel? Da darfst du nicht hin, das darfst du nicht machen. Das ist das Böse. Das Gangstertum. Und du bist auf der anderen Seite und du guckst dir das an und sagst, ja, ich kann mir das angucken, aber ich bin's nicht.
Ja, vielleicht ist es der Spiegel, der, wo wir unser eigenes Böses wahrnehmen können, ohne dass wir in so eine Selbsttherapie oder Selbstgeißelung müssen. Wir können unser eigenes Böse auf das Böse der anderen vielleicht projizieren. Vielleicht ist es auch das. Ja. Ich weiß es nicht genau, woher diese Faszination kommt.
Ja. Hast du denn auch mal vermeintlich böse Musik gehört? Also ich meine jetzt, dass diese ganzen Metal-Ausformungen, die...
So Death Metal und
Death
so.
Death Metal, ja.
Nee, ich höre Metal manchmal, aber nicht Death Metal. Ich finde es so unharmonisch.
Ja.
Tatsächlich geht es bei mir in der Musik auch immer irgendwie um Harmonien. Ich kann nicht Musik einfach aus dem reinen Genre-Ding hören. Also auch wenn es aggressive Musik ist, auch ja, oder auch wenn es Hip-Hop eben ist, was sehr rhythmuslastig ist, es muss halt auch immer um Harmonien gehen. Und jetzt gerade eben bei dieser Ice-T-Platte, klar, das ist ein Sample, dieser Track eben, High Rollers, der lebt natürlich von diesem Basslauf, von diesem Groove und dieser funky Gitarre da drum. Und zusammen ergibt das irgendwie eine Harmonie. Ja, und das brauche ich in der Musik. Also ich kann auch Metallica hören,
ja.
Ich kann auch System of a Down hören, ich kann auch, weiß ich nicht, Zecki oder irgendwas Metallmäßiges hören, aber solange es eine Restform von Harmonien hat.
Wenn wir von Hören sprechen aber, ne? Hörst du dann Musik wirklich intensiv oder kannst du auch Musik als Hintergrund laufen lassen? Es gibt ja einige, die sagen, entweder intensiv oder gar nicht.
Nee, ich mache alles mit Musik.
Ja?
Ich kann auch alles mit Musik. Ich höre eigentlich rund um die Uhr irgendwas. Also es gibt bestimmte Sachen, die gehen nicht so gut mit Musik. Also ich kann Musik wirklich fahrstuhlmäßig dahin klimpern lassen. Ich kann mich aber auch hinsetzen und Musik intensiv hören. Also gerade bei Jazz und Klassik. Oder wenn ich mir ein neues Album kaufe, wer immer das Album macht, LCD Sound System, egal. Ne? Also wenn ich mir eine Platte zum ersten Mal anhöre, dann höre ich sie mir auch an. Dann sitze ich da und mache eigentlich sonst gar nichts, außer mir das Cover anzugucken und in welchem Studio wurde das aufgenommen und welcher Tontechniker hat das aufgenommen und bei wem bedanken die sich und sowas. Sowas interessiert mich, ja. Hat mich schon immer fasziniert.
Herrlich,
und,
ja.
Ja, klar. Und du erkennst irgendwann auch bestimmte Tontechniker wieder. Ah ja, okay,
ach so,
das ist
ja,
der
ja,
von genau. dem Foo Fighters Album.
Okay.
Der hat auch die Pixies aufgenommen und so, ne?
Mhm.
Doch, also ich höre beim ersten Mal immer intensiv. Schreiben geht sehr gut. Schreiben geht sehr gut mit Musik. Und
ja.
je lauter die Musik, desto besser kann ich schreiben.
Ach.
Ja, nur eine Sache geht nicht ganz so gut. Lesen.
Ja, das finde ich auch schwer.
Lesen geht nicht. Ich glaube, ich weiß, warum Schreiben geht und Lesen nicht geht. Du nimmst Musik auf.
Ja.
Also es geht durch die Ohren in deinen Kopf und in deinen Geist und so und deinen Körper. Und wenn du schreibst, dann geht es aus dem Körper. Schreiben ist ein expressiver Prozess. Und Musik hören ist ein okay. introvertierter mhm. Prozess. Also so, das gleicht sich aus. Was reinkommt, geht irgendwie raus. Manchmal denke ich, dass die Musik, die ich höre, während ich schreibe, mich auch inspiriert. Also die Art der Wahl, wie ich die Tasten schlage, hat dann manchmal mit dem
Rhythmus
zu tun. Ja, nein, oder manchmal gibt's Ice-T singt oder rappt eine Zeile oder Prince oder wer auch immer. Und das ist dann ein Dialogsatz. So. Was nicht gut geht, ist Lesen. Und ja. genau deswegen ja, ja. geht das nicht, weil beim Lesen nimmst du ja auch auf. Und zwei Sachen gleichzeitig aufzunehmen, okay. ist vergiftet.
Eines raus, eins rein.
Ja, genau.
Klingt einleuchtend. Also wir waren jetzt aber trotzdem bei Prince, erste Platte. Das war der Grundstock für deine umfangreiche Vinylsammlung, wie man sich erzählt.
Ja, genau. Also die Sachen, die ich damals gekauft habe, also die Ice-T, die habe ich immer noch. Ich habe mir neulich von dieser Ice-T, die ist jetzt gerade nochmal neu erschienen, die Power auch. Davon habe ich mir so eine neue Edition mal geholt, weil das Cover, was in dieser neuen Edition eben goldfarben ist.
Ja.
ja, und weil die Platte eben so wichtig ist für mich, habe ich sie mir nochmal geholt. Was ich interessant finde, ist, gerade jetzt so bei der Power, ich habe das gehört mit 14 und ich bin heute 52. Und ich finde heute mit 52 die Musik genauso funky und groovy und wichtig wie mit 14. Also das ist gut gealtert.
Das spricht für die Qualität der Musik und auch für deinen Geschmack.
Oh, danke. Ja.
ja, auf jeden Fall. Bevor ich dich jetzt gleich frage, was dein erster Film war, den du gesehen hast, ne, das gehört ja dazu, kannst du Musik ansagen und ich mache eine Pulle auf.
Wir hören jetzt von Aretha Franklin, von der berühmten Lady Soul Platte von 1968, das Stück You Make Me Feel Like a Natural Woman.
Schöne Wahl.
Danke.
Looking out
Total. Geht runter wie Öl. Echt, geht runter wie Öl.
Sie hatte ja schon eine ganze Reihe von Veröffentlichungen gemacht, wo man sie, glaube ich, noch so ein bisschen auch in eine andere Richtung gebracht hatte, ne? Wo sie noch nicht ihre Musik gemacht hat. Und erst als sie das Label gewechselt hat, ging es dann los und sie wurde erfolgreich. Und dann kamen ja auch die Hits. Dann kam das, ich glaube, es ist 67, 68, von 68 ist die Platte jetzt, glaube ich.
Genau.
Da ging es dann los mit ihr. Was für eine Karriere, was für eine Frau.
Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich bin ein Kind der 80er. Ich habe ja Aretha Franklin erst in den 80ern entdeckt. Und das ist ja das Tolle an Musik und an Schallplatten. Das ist ja ein bisschen wie Archäologie. Also ich habe Aretha Franklin, glaube ich, zum ersten Mal gehört im Duett von Eurythmics. Sisters Are Doing It For Themselves.
Ja.
Ich glaube, da war ich so 12 oder sowas, als das im Radio lief. Und dachte immer, habe ich immer gefragt, wer ist die andere Frau? Annie Lennox wusste man. Das war ja meine Generation. Aber wer ist denn die andere? Und dann, glaube ich, kurz darauf sang sie im Duett bei George Michael oder mit George Michael New Day Will Wait For You oder sowas.
Ja, genau.
Und da ist schon wieder diese Frau. Und mit dem Wham-Typen, wer ist diese Frau? Und dann hat die damals in den 80ern ein Album rausgebracht, das hieß Who's Zoomin' Who. Mhm. Und das habe ich mir gekauft. Mein erstes Aretha Franklin Album war eben so ein 80er-Jahres-Sound von ihr. Und ich fand das funky und gut und interessant. Und seitdem höre ich Aretha Franklin, aber ich höre sie rückwärts. Also so, ich fange dann immer an, okay, was hat die noch gemacht? Ah, die hat eine Platte gemacht in den 80ern, die hieß Diva. Und dann, oder in den 70ern, und hat sie das gemacht und hat sie dies gemacht. Und dann landest du irgendwann bei der Lady Soul, die eigentlich mit die beste Soul-Platte ist.
Und sie hat viel gemacht.
Ja.
Sie hat richtig viel gemacht.
Ja, und sie hat sowas Tröstendes, ihre Musik. Also es ist immer, ihre Musik ist immer, wenn es einem irgendwie schlecht geht, wenn man den Blues hat, wenn es draußen regnet, wenn man denkt, es geht nicht weiter. Die beste Medizin ist kein Antidepressivum, vielleicht, oder zusätzlich ist, du legst Aretha Franklin auf, das tröstet dich. Das
ist so eine Salbung irgendwie, ne? Das ist wie so ein Fluid, das über dich gegossen wird, finde ich, diese Musik. So eine Schutzschicht.
Ja, und sie kommt ja auch vom Gospel. Also es hat dann doch irgendwie sowas sehr Spirituelles.
Unser Drink ist nicht spirituell, glaube ich. Es ist wieder ein Sparkling Tea. Diesmal aus dem Hause C. Kloss und interessanterweise kommen die C. Kloss-Leute aus der Rotkäppchen-Familie. Rotkäppchen-Sekt ist ja ein Begriff, haben damit aber nichts mehr zu tun und haben dann irgendwann gesagt, wir gehen mal wieder in unsere Familientradition und machen wieder Schaumwein. Und hier haben wir den weißen Sparkling Tea. Ist sowieso richtig weiß, ist der nicht, finde ich. Der ist ein bisschen gelb. Ist noch trockener als das, was wir vorher hatten. Schmeckt noch ein bisschen mehr Kräuter, noch ein bisschen mehr Tee. Du hast aber auch ein bisschen Apfel drin. Mhm. Den hört man. Mango. Mhm. Den hört man, ist auch gut, ne?
Ja, ja, wenn du es so sagst, höre ich ihn schon. Ja.
Und es hat eine schöne Kräuterwürze, finde ich.
Das ist gut, weil ich habe jetzt ja diese Detox-Phase und Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit non-alkoholischen Weinen. Ja, ich habe mal das Vergnügen gehabt, irgendwo aufzulegen für einen Freund von mir, der einen Club hat, und der meinte, es gibt jetzt so eine Gin-Marke, die machen jetzt Gin ohne Alkohol, und hättest du Bock, den zu promoten, wenn du da einmal auflegst und so. Da habe ich das zum ersten Mal getrunken, so einen non-alkoholischen Gin. Das darf ja heute nicht mehr Gin heißen, habe ich gelesen.
Nee,
heute.
Da muss man aufpassen.
Ja.
Wie beim Schnitzel.
Also ich find's Quatsch. Also come on. Ne, es gibt alkoholfreies Bier und das kannst du bestellen. Ich habe heute eins getrunken zum Mittagessen. Ne, und man verwechselt das ja nicht. Und warum soll man den non-alkoholischen Gin verwechseln? Total, ist das ein Quatsch?
Totaler Schwachsinn, finde ich auch. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen sich darüber einen Kopf machen, solche Entscheidungen herbeizuführen oder solche Gesetzgebung, oh, fürchterlich.
Ja, leider. Und ich meine, diese Detox-Phase, in der ich jetzt gerade bin. Also guck mal, wenn man dreht, und ich habe ja bis Anfang Oktober gedreht, wenn ich drehe, achte ich nicht auf mich. Also so, ich versuche mich nicht zu erkälten und nehme immer, weiß ich nicht, Orthomol, Immun und solche Sachen.
Darf nicht ausfallen.
Nee, ich darf nicht ausfallen, aber du hast ja nicht so, oh, ich gehe jetzt abends noch in den Gym oder ich pass auf, dass ich, weiß ich, das nicht esse oder dies nicht esse, sondern du ernährst dich dann vielleicht einen ganzen Tag nur vom halben Snickers oder sowas, ne? Und trinkst abends dann Bier mit den Beleuchtern und gehst dann irgendwie an Wochenenden fett essen mit deinem Kameramann und trinkst Wein. Aber richtig, ne? Mit Alkohol und allem. Du machst einfach dein Ding. Du machst alles, was du brauchst, um diesen Film irgendwie über die Runden zu bekommen. Und dann kommt man eigentlich immer so ein bisschen rausgelebt wieder raus und dann muss man, okay, Detox, zurück in Gym, meditieren, nicht so viel trinken. Und in der Phase bin ich jetzt und das finde ich gar nicht so unangenehm. Und deswegen finde ich jetzt das, was wir jetzt hier machen, so einen guten Workshop für mich gerade.
Und ich meine, das kann man doch wirklich trinken. Also, da fehlt dir doch kein Genuss, oder?
Nee, man kann es halt auch Gästen anbieten.
Das finde ich auch. Ja. Und das ist nicht so, ich trinke gerade mich mit, aber trinkt ihr mal. Das ist ja immer so scheiße.
Das ist doof,
ja. Und das ist, übrigens finde ich jetzt gerade, wenn du mal ein bisschen an den Gaumen gehst mit der Zunge, der hat so ein bisschen das Stumpfe vom Tee. Merkst du das?
Mhm.
Ja, und auch so ein bisschen dieses Nachsäuern vom Tee, den man manchmal hat bei so einem starken schwarzen Tee, finde ich.
Stimmt. Und weißt du, ich trinke ja auch gern und viel Tee. So, und das, ja, das, das funktioniert gut. Also, gerade das, was du sagst, ne, wenn man Gäste hat und man geht abends aus und man will dann nicht trinken und ich bin ein viel zu höflicher Mensch, um dann, wenn mein Gegenüber trinkt, dann nicht zu trinken. Also, wie heißt das Wort jetzt gerade, was also so pleasen, nicht?
Ja.
Also so, ich weiß nicht, ob das pleasen ist oder meine Erziehung ist oder einfach Höflichkeit ist, ne? So das Ding, ey, okay, aus Höflichkeit stoßt du jetzt mit an, Kollege, ja? Aber mit sowas könnte man das mit gutem Gewissen machen, wenn man in so einer Detox-Phase ist.
Und wie lange geht so eine Detox-Phase?
Das weiß ich nicht. Das hört dann von selbst auf.
Ach so, das merkst du dann, da sagst du, jetzt bin ich fein.
Ich kann mir das nicht vornehmen. Das hört dann von selbst auf. Ja,
okay, ja. Wir hatten das vorhin ja so mit der Disziplin und Haltung.
Ja, also klar, Disziplin ist ober wichtig, aber das Leben ist halt auch das Leben, ne?
Man kann sich natürlich alles vornehmen und auch alles vorschreiben.
Ja.
Aber was bringt das dann?
Man ist kein Roboter, noch nicht.
Noch nicht.
Wir sind auf dem besten Weg dazu, aber noch sind wir es nicht.
Welcher Film war es denn?
Ich habe einen Film gemacht, der heißt Geister.
Ja.
Oder soll Geister heißen? Das ist ein Liebesfilm. Das ist so wie Ghost, der Patrick Swayze-Film.
Ja.
Mit Teenagern. So, wenn ich es mal ganz auf zwei Wörter runterbreche oder drei. Also das ist, das sind zwei junge Menschen, die haben gerade Abitur gemacht, die lernen sich kennen auf einer Abiturfeier, verlieben sich am selben Abend, er fährt sie nach Hause, sie bauen einen Autounfall, sie stirbt, er überlebt. Aus dem Jenseits findet sie einen Weg, Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Mm.
Über seine Träume.
Ach, wie cool.
Ja, das habe ich gerade gedreht.
Du bist ja so von den Themen her auch sehr vielschichtig.
Die Inspiration davon ist auch Prince. Also Prince hat mich wirklich sehr geprägt. Guck mal, wirklich.
Ja.
Weil wir können drei Sendungen machen über Prince. Und was mich immer fasziniert hat, war, du hast dann halt Purple Rain, dieses bunte Album. Ja, also mit diesen Blumen drauf und lila und er auf dem Motorrad. Und das nächste Album ist Around the World in a Day, 1985. Eine ganz andere Platte, so eine experimentelle World-Music-Platte mit Pop vermischt. Und Er sabotiert seine eigene Karriere, sagen viele. Aber hat das dann wirklich getan oder ist er einfach ein Explorer, ein Entdecker?
Oder vielleicht muss man das ja auch mal machen. Zurückstellen, umstellen, neue Weiche, auf eine andere Bahn gehen.
Madonna hat das auch immer gemacht und David Bowie hat das auch gemacht.
Ja.
Aber es gibt halt Leute, die machen das nicht. Also jetzt so, wenn du jetzt beim Film bist, und das mache ich jetzt nicht als Diss, wenn du jetzt die Filme von Woody Allen, ich will jetzt nicht sagen, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, so mache ich das nicht. Aber er hat dann den einen Stil und den zieht er da so durch.
Ja.
So, ja. Almodovar ist auch so. Und das finde ich auch sehr interessante Filmemacher. Aber ich finde das, also erst einmal gucke ich ja auch ganz verschiedene Filme. Ich kann an einem Tag 3 Filme gucken und das eine kann Science-Fiction-Film sein. Das eine kann ein Dokumentarfilm sein. Und das andere kann, weiß ich nicht, eine Komödie sein oder sowas.
Und bei der Musik geht's dir ähnlich?
Bei der Musik geht's mir ähnlich. Ich kann Klassik hören, ich kann Elektro hören, ich kann Funk hören. Klar, ich habe eine Tendenz mehr zu afroamerikanischer Musik. So, ja. Aus irgendeinem Grund zieht's mich da immer mehr hin. Aber ich höre auch gerne Rock und Alternative, wo wir gleich beim nächsten.
Ich bin begeistert.
Na, jetzt mit dem Zeug hier kommt der Groove. Ich hatte mal einen Spitznamen in der Schule, das war Faith.
Nee.
Ja, weil das so ähnlich geschrieben wird wie Fatih.
Ja. Ach so, ja.
Also nur das I und das T sind vertauscht.
Ja.
Als die Platte von George Michael rauskam, war ich dann bei Karstadt und dann sehe ich die Platte überall. Ich denke, warum steht dann überall mein Name? Ne? Und dann, das steht Faith. Und dann kam ich am nächsten Tag in die Schule und alle nannten Faith, haben gesagt Faith. Und als dann natürlich diese Platte, die Band Faith No More in mein Leben trat, dachte ich, wer sind die? So, ne, was haben die mit mir zu tun? Und ich habe mich dann in die Wut und in die Harmonien und in ihr Standing echt verknallt. Und wir hören jetzt von der Angel Dust von 1992 We Care A Lot in der Live-Version.
Sehr gut. Schöne Wahl. Schon wieder schöne Wahl. Ich wiederhole mich. Das kann er auch hören.
Ja, ich höre viel so also laute Sachen, ne? So Alternative Rock. Gerade jetzt so diese Jahre, wo jetzt die Platte auch rauskam, so 92, da war ja so ein Grunge-Ding, ne? Was da so losging. Also Nirvana und ja Pearl Jam, ja, Rage Against the Machine, all diese Bands kamen und haben mich da wirklich im Sturm erobert. Ich weiß nicht, ob das so ein, wie jetzt Millionen andere Teenager auf der Welt, dass so eine kollektive Wut oder so ein kollektiver Aufbruch, was immer das war, also es hat mich gleich gepackt und ich höre das heute immer noch viel, also so alternative Musik.
Rüttelt dich das auf, diese Musik?
Es putscht mich auf.
Putscht,
also wenn,
ne?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich zum Set fahre morgens zum Dreh, dann höre ich nur sowas.
Ja?
Auf jeden Fall. Also so, es ist meistens, also gute Filme sind wie schlechte Filme, hat mal jemand gesagt. Man muss auf jeden Fall früh aufstehen und man ist dann noch müde und so, man ist spät ins Bett gegangen, man hat so seine Hausaufgaben gemacht, die Vorbereitung und ich muss dann so zu mir kommen und wenn dann morgens dann mein Fahrer mich zum Set fährt, Dann hören wir nur sowas und dann auch richtig laut, damit ich auch wirklich so aufwache und dann mir so Kraft da raushole.
Ja, das pusht dann schon.
Total, total. Und beim Schreiben höre ich auch, also ich kann zu allem Möglichen schreiben, aber das höre ich gerne beim Schreiben, vor allem bei so ersten Fassungen. Wenn du so eine Fassung immer so raushaust.
Geht das dann auch schnell, wenn du was raushaust?
Früher ging es schneller als heute.
Ja?
Früher ging es schneller als heute und ich glaube, das hat mit dem Internet zu tun. Weil man kann sich so wunderbar ablenken mit diesem scheiß Internet.
Ja, das geht.
Ja, also das geht wunderbar. Also dass du einfach, du schreibst eine Szene und statt gleich die nächste Szene zu schreiben, guckst du erstmal, was in der Welt los und was schreibt die Taz und was ist hier los. Ja, und so, und was gibt's für neue Platten? Ja, und dann schreibe ich weiter.
Ja, lässt du dich so ablenken, ja?
Ja, ich habe mir sogar schon so Apps und Softwares runtergeladen, die das so sperren. So, und das nützt alles nichts, weil irgendwann ist das abgelaufen.
Du weißt ja auch, wie du sie umgehst. Dann.
Du weißt, wie du sie umgehst und was passiert ist beim Schreiben oft ist, du musst irgendwas recherchieren, irgendwas.
Und dann bist du schon wieder drin.
Weißt du, also so, wenn du, gerade wenn du historisch bist, so, ey, wie sieht das da aus, ne? Und dann musst du dann doch das irgendwie kurz löschen und die Software deaktivieren, damit du das und das googeln kannst. Wie sieht das eben aus, was du für die Szene brauchst? Und wenn du schon dabei bist, guckst du, ob Faith No More eine neue Platte gemacht hat oder ob die auf Tournee gehen oder sowas. Und deswegen war ich früher tatsächlich schneller.
Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht bist du schon nicht in der ersten Version, sondern du hast die übersprungen, die Phase, und bist schon in der zweiten Version. Weil du so viel Routine entwickelt hast.
Nee. Und das ist wie beim Fußball. Ist wirklich so. Also, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist so. Also du, das einzige Gute, was du irgendwie mitnehmen kannst, ist Erfahrung. So, Erfahrung ist ein Freund. Kannst dich drauf verlassen. Aber man muss natürlich darauf aufpassen, dass die Erfahrung nicht zur Routine wird. Dass die Erfahrung einen nicht bequem macht. So den einfachen Weg zu gehen, sondern dass man sich das immer, ja, wie die Vorbilder, die ich da habe, dass man sich immer schön brav auch versucht, die eigene Karriere zu sabotieren.
So, ne? Genau. Immer wieder neu erfinden.
Voll.
Ja. Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Plattenspieler von Sonoro ab. Sonoro steht seit knapp 20 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfache Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro vor allem für All-in-One-Systeme wie das Meisterstück, das als Referenz in seiner Klasse gilt. Aufbauend auf der Technologie dieses vielfach ausgezeichneten Bestsellers ist jetzt der Sonoro Avatone erschienen, der voluminösen Sound im schlanken Design liefert. Der Avatone ist das 2.1 Musiksystem für alle, die den Fokus auf vielseitige Streaming-Services und digitale Konnektivität legen. 6 Streaming-Dienste, Apple AirPlay, Google Cast, WLAN, Bluetooth, HDMI und viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Selbstverständlich auch für Plattenspieler stehen hier zur Verfügung. Dabei trifft kraftvoller Sound auf ikonisches Sonoro-Design. Ein hochwertiges Holzgehäuse verleiht den Avatone seine edle Optik und optimiert die Klangqualität durch die resonanzarme Struktur. Der Avatone wurde mit viel Leidenschaft und Expertise in sein kompaktes Format gebracht und aus den besten Komponenten zusammengestellt. Ein wahres Stück German Audio Design, das sich sehen und hören lassen kann. Also schaut mal im Shop unter sonoro.com vorbei und wer fündig wird, sichert sich mit dem Code Vinyl und Wein, alles ausgeschrieben, obendrauf noch ein Jahr Garantieverlängerung auf seine Bestellung. Das war die Werbung und wir spielen jetzt gleich weiter unsere Platten auf dem Sonoro Platinum ab.
Voll.
Ja.
Voll.
Herr Geiger, von dem wir jetzt was im Glas haben, der ist auch einen konsequenten Weg gegangen und der macht seit ganz langer Zeit Fruchtsäckos.
Und die macht er gut.
Die kommen aus der Nähe des Bodensees und das ist so eins aus der Premium-Abteilung. Die Bratbirne ist das.
Oh, das ist geil.
Du hast wieder Gewürze, Kräuter, Blüten, die wir schmecken und auch das wieder komplett ohne Alkohol. Und das hat natürlich jetzt nochmal so ein bisschen so eine Blumenwiese auch, ne? Blumen- und Kräuterwiese, kann ich mir richtig vorstellen. Ich bin so in einer leichten Hanglage am Bodensee, guck auf den Bodensee runter.
Durch die Birne hat's aber was leicht Weihnachtliches, findest du nicht?
Naja, komm, jetzt dürfen wir schon. Kriegst du so eine Stimmung? So im Winter, so eine andere Stimmung?
Ja, klar, natürlich. Also zum Beispiel, das merke ich beim Weintrinken. Ich trinke im Winter tendenziell eher Rotwein.
Ja.
Also das passiert ganz automatisch. Und im Sommer Weißwein und Rosé.
Die Weinjahreszeiten, genau.
Ja,
und das
genau.
Switcht dann irgendwann.
Das switcht wirklich mit den Jahreszeiten. Da kannst du die Uhr nachstellen bei mir. Und ja, ich bin so sehr so Jahreszeiten, Licht und so. Das macht schon viel mit mir.
Doch. Mhm. Du fällst da nicht ins Loch, wie viele andere, die so sagen, oh, November geht gar nicht.
Aber ich finde das jetzt gerade ganz angenehm, weil erstmal habe ich was zu tun in diesem Schneideraum.
Ja.
Und ich bin ja den ganzen Winter da und dann weißt du einfach, okay, ich bin jetzt diesen ganzen Winter in diesem Raum und arbeite an etwas, was mir Spaß macht. Und wenn es dann vorbei ist, dann mache ich das Fenster auf und die Tür auf und der Frühling ist da. Also so läuft das
meistens. Das ist doch ein schöner Ausblick.
Ja.
Ja. Wir waren vorhin einmal weggedriftet vom ersten Film.
Genau.
15 Minuten habe ich im Hinterkopf.
Genau, der erste Film, den ich gesehen habe, war eine 15-minütige Rolle auf Super 8. Von einem Bruce Lee Film, Todesgrüße aus Shanghai. Genau, ich hatte einen Cousin,
ja.
Ich habe den immer noch, Hikmet, und der hatte einen Autounfall als Kind und deswegen war der so ein bisschen, der hatte eine andere Kindheit, der konnte nicht einfach so draußen spielen wie die anderen Kinder, der war viel zu Hause und ich rede hier von Ende der 70er Jahren, also vor VHS und lange vor Internet.
Also richtig so eine Super 8 Vorführgerät.
Genau, ein Super 8 Projektor haben seine Eltern ihn gekauft.
Nein.
Und damals konntest du bei Hertie und so Filme kaufen. Filmrollen, ja. Und von der UFA, ne, vom Verleih, die haben das rausgebracht. Und du konntest entweder so einen zusammengeschnittenen Film sehen, also einen ganzen 90 Minuten auf 20 Minuten runtergekürzt. Oder du konntest dir eben 6 Rollen holen, 15 Minuten und dann hattest du deine 90. Und er hatte eben den ersten Akt, sagt man, von diesem Film, Todesgrüße aus Shanghai. Und das habe ich gesehen mit 5 oder 6. Und in den ersten 15 Minuten kommt Bruce Lee, der Chinese ist, in eine Kampfschule der Antagonisten, eine Kampfschule der Japaner, und verprügelt dort aufs eleganteste und brutalste, der Film war ab 18, 40 People.
Ja.
Ja. Und wenn du das mit 5, 6 Jahren siehst, das ist wie Speed nehmen, Mann. Das ist, ja. Also, in dem Moment haben mich die Filmgötter wirklich geküsst. Das war der Moment, wo klar war, das lässt mich nie wieder los. Und das Faszinierendste war, wenn so eine Rolle durchgelaufen war, musstest du sie immer wieder zurückspulen. Ja. Und das konntest du natürlich auch mit Bild machen. Und dann lief der Film rückwärts. Ja, und wenn du so in dem Alter bist, du hast das ja noch nie gesehen. Das ist ja gegen die Gesetze der Physik. Wir haben das wieder und wieder und wieder gesehen, weil die wohnten am Ostdorfer Born hier in Hamburg. Und wir wohnten irgendwie im Schanzenviertel und wir hatten keine Badewanne. Seine Mutter ist die Schwester meines Vaters. Ne? Und wir sind dann immer einmal in der Woche, sonntags, zum Baden zu Tante Türkan gefahren.
Nein. Und dann konntest du den Film wieder sehen.
Wieder und wieder und wieder. Also bis heute, ich kenne wirklich diesen Film, jeden Schnitt, jeden Sound auswendig. Von diesen ersten 15 Minuten.
Und wann habt ihr dann, das interessiert mich jetzt nochmal, den zweiten Akt gesehen?
Er hatte irgendwann den zweiten Akt vom Taschengeld. Und der war aber weniger spannend, weil es weniger Kampfszenen gab. Und ich habe Jahre später, also wirklich Ende der 80er erst, den gesamten Film mal auf VHS gesehen. Seitdem wusste ich eigentlich, dass ich Filme machen möchte.
Aber es war damals ja nicht so einfach, dann Filme zu konsumieren. Also konntest natürlich ins Kino gehen. Hast du wahrscheinlich nicht gemacht, brauchst du viel Taschengeld.
Mein Vater ist mit uns tatsächlich ins Kino gegangen, einmal im Monat oder öfter. Und dann aber immer in Disney-Filme.
Ja.
Meistens in Disney-Filme. Und so Cup und Kappa und solche Sachen.
Aber der wusste gar nicht, dass du Bruce Lee gesehen hattest?
Doch, natürlich.
Doch, das wusste er ja.
Gut. Natürlich. Und dann haben aber türkische Familien, also meine Eltern sind oder waren ja Türken, das waren die ersten, die VHS-Player hatten. So vor eigentlich vielen Deutsch-Deutschen. Weil das eine Möglichkeit war, so Austausch mit ihrer Kultur zu haben. Wie gesagt, das war noch vor Internet und alles und vor Satellitenfernsehen. Und die ersten Videotheken, die hier aufgemacht haben, Anfang der 80er Jahre, waren auch türkische Videotheken.
Okay, ja. Und die hatten natürlich das ganze Sortiment dann an türkischen Filmen. Aber
nicht nur. Also ich weiß halt auch noch, da gab es eben eine Familie, die hatten eine Videothek und die hatten türkische und internationale Filme. Und mein Vater hat am Wochenende im Akkord gearbeitet, meine Mutter war im Krankenhaus und hat so eine Familie auf uns aufgepasst, die diese Videothek hatten, auf meinen Bruder und mich, der 3 Jahre älter ist als ich. Und die haben nicht auf uns aufgepasst, die haben uns so einen Katalog gegeben und haben gesagt, so, sucht euch jetzt was aus, das könnt ihr gucken. Und ich wollte so Louis de Funès und solche Sachen gucken oder irgendwelche Zeichentrickfilme. Und mein Bruder meinte, nein, wir gucken jetzt Zombies im Kaufhaus. So, und das musste ich dann sehen mit 8, also 1980 oder so, 81. Okay. Und so in der ungeschnittenen Version. Und wenn du 8 bist, ich weiß nicht, wie Kids das heute sind, aber wenn du 8 bist und du siehst wirklich so wie, weiß nicht, Bäuche aufgerissen werden und Gedärme gefressen werden und so Zeugs, du kannst ja monatelang nicht schlafen. Aber am Ende vom Film gab es eben diese Namen. Ja, also so Kamera, Regie.
Ja, ja.
Und ich wusste, ey, diese Leute haben diesen Quatsch gemacht. Das ist nicht echt. Diese Leute haben das gemacht.
Ah, das hast du realisiert, ja, ja.
Um mich zu schützen.
Mhm.
Und ich hatte eine Bücherhallenkarte. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, nach dem Wochenende, nachdem ich diesen Zombie-Film sehen musste, der mich traumatisiert hat,
klingt so,
bin ich in die Bücherhalle und habe mir alles übers Filmemachen besorgt an Büchern, die es damals gab. Ich habe das meiste Zeug gar nicht verstanden, was ich da gelesen habe.
Ja.
Aber ich habe es trotzdem gelesen.
Und wann hast du deinen ersten Film gemacht? Und womit?
Ich habe die allerersten Filmsachen tatsächlich gemacht. Es gab so ein Haus der Jugend.
Ja.
Bei uns um die Ecke. Und da kam der Sozialarbeiter eines Tages mit so einer High-8-Kamera vorbei und hat uns so das Filmemachen beigebracht. Und die anderen Kids, die, es waren also Gang-Leute, da in diesem Haus der Jugend, die hat das gar nicht interessiert. Aber mich hat das natürlich, weil ich war ja schon getriggert, voll fasziniert. Und dann habe ich mit dieser Kamera, mit Hilfe des Sozialarbeiters, so meine ersten filmischen Sachen ausprobiert über diese Kids, über diese Rowdies.
Ja.
So, weißt du? Und die haben sie dann geprügelt und ich habe die dann dabei gefilmt und so. Weißt du?
Ah, das haben die auch mitbekommen.
Das haben die mitbekommen.
Das fanden die aber auch nicht.
Die haben sich auch inszenieren lassen. Die haben gesagt, ey, mach das mal nochmal.
Und ach, du hast nicht nur dokumentiert, sondern hast schon.
Ja, und ich war immer so ein bisschen so ein Außenseiter-Kid, weil ich war das einzige Kind in der Neighborhood, die auf dem Gymnasium war. Also einerseits war ich Außenseiter, aber ich war halt auch mit dabei und das waren halt alles so Macker und Halbstarke und dann hatte ich dann aber irgendwann die Macht über die, weil ich die Kamera die und ich konnte sagen, ey, mach mal das und mach mal dies und mach das mal nochmal und kannst du den Schlag ein bisschen höher machen und so, und die haben das alles mitgemacht und das waren so meine ersten filmischen Erfahrungen. Ja, ja.
Ist aber auch ein cooler, also selbst wenn man nicht filmaffin wäre, ist es ein cooler Schutz eigentlich.
Ja, so, ja klar.
Irgendwann geht's auf.
Also auf einmal hast du so eine Macht. So,
ja.
Auf einmal bist du nicht nur der Streber, sondern du hast eine Macht. Aber das war eigentlich gar nicht, das war so ein schöner Side-Effekt.
Ja.
Aber mich hat eigentlich immer so der Ausdruck da interessiert. Also so das Erzählen, das hat mich eigentlich immer.
Gibt's den noch, den ersten Film?
Ja, bestimmt irgendwo, weiß ich nicht, da müsste ich mal suchen. Aber
du bist doch ein Sammler, du archivierst doch sowas bestimmt.
Ja, aber bei meinen eigenen Sachen bin ich da gar nicht so liebevoll.
Aber du wusstest es immer, dass da der Weg hingeht. Und wie ging dann der Weg weiter? Also Haus der Jugend, den Film gemacht, das flutscht ja nicht so von alleine. Aber du hattest das immer im Kopf, dass du das weitermachen willst. Du bist noch zur Schule gegangen?
Ich hab, also was mich immer beim Film fasziniert hat bis heute, also es gibt ja immer so Schwerpunkte, einige haben es mit, weiß ich nicht, Kamera und einige haben es mit dies und einige haben es mit das. Mich hat eigentlich immer die Schauspielerei interessiert. Schauspielerei und Schreiben. Das waren so die beiden Sachen, was ich heute noch denke, wenn man ein gutes Drehbuch hat und gute Schauspieler, das sind 75% der Schlacht. So, den Rest vergibt einem das Publikum. Damals ein bisschen mehr als heute, heute ist der Anspruch noch höher, aber ich glaube, da ist immer noch was dran. Also wenn du das vergeigst, dann bist du aufgeschmissen. Und dann dachte ich, ich versuch's als Schauspieler, um das Filmemachen auch zu lernen, um mehr darüber zu erfahren. Und hab dann Theater gespielt, in so einem Hamburger Theater im Thalia. Da gab's so eine Jugendgruppe und da habe ich mich beworben und habe da gespielt. Und dadurch wurde ich zum Film entdeckt, also zum Fernsehen. Da kamen irgendwann so ein paar Leute vom Fernsehen und haben so einen Darsteller gesucht für doppelten Einsatz. Und habe ich mich beworben, habe das bekommen, habe 5 Drehtage da gehabt beim doppelten Einsatz, habe ich zum ersten Mal so ein richtig professionelles deutsches Drehbuch gelesen. Ich dachte, ach, so geht das, das kann ich auch, das mache ich besser.
Wie alt warst du da?
Ja, so 92 war das, so 18, 19, ja, da okay. Aus diesen We Care A Lot Zeiten.
Ja.
Und dann habe ich mein erstes Drehbuch geschrieben Und das war auch das Drehbuch zu meinem ersten Film Kurz und Schmerzlos.
Aha.
Und habe dann das 93 mit 19 eine Option verkauft an eine Hamburger Filmproduktion, die den Film später auch produziert hat, an Wüstefilm. Also, und ich habe das Drehbuch noch während der Schulzeit, während meines Abiturs geschrieben, im Religionsunterricht unterm Tisch. Hauptsächlich im Religionsunterricht, ja.
Hauptsächlich?
Ja.
War das Inspiration oder musstest du da nicht so aufpassen?
Ich musste nicht so aufpassen, es war langweilig und ich hatte so einen Tisch, der sehr weit hinten saß, die haben nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ja.
Finde ich beeindruckend, schon in der Schulzeit das zu machen und zu wissen. Und es gab ja wahrscheinlich auch überhaupt keine andere Option für dich. Haben deine Eltern sich was anderes gewünscht für dich?
Ja, klar, natürlich. Also ein Anwalt, ein Arzt, irgendwie so ein Bullshit. Aber das, also ich war ja auch kein wirklich guter Schüler. Also deswegen haben meine Eltern das früh, vor allem meine Mutter, die Grundschullehrerin war, früh aufgegeben. Und die waren dann auch viel mit meinem Bruder beschäftigt. Das war auch mein großes Glück, dass mein älterer Bruder so ein bisschen so ein Problemkind war, dass meine Eltern mit ihrer Aufmerksamkeit bei meinem Bruder waren, in diesen Jahren 92, 90, 91, 92. Somit bin ich in so einer Art Vakuum.
Der Kleine kriegt das schon hin, aber um dem anderen müssen wir uns kümmern, war dann so eher so.
Ja, genau. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit, uns um den zu kümmern. Das andere ist jetzt wichtiger. Und als dann das alles vorbei war mit dem Stress mit meinem Bruder, war ich dann schon Filmemacher. Dann waren die schon, hey, was ist hier denn passiert? Was haben wir hier nicht mitbekommen?
Aber du hast studiert.
Ja, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich studiere.
Ja.
Das war denen wichtig. Und dann habe ich mich für, ich wollte nicht weg aus Hamburg. Und dann habe ich mich beworben für, Haag Boom hat mich nicht genommen, weil das ein Aufbaustudiumgang war, seine Filmschule in Hamburg. Ich wollte unbedingt drauf. Und er meinte, du musst vorher was studieren. Und dann habe ich an der Kunsthochschule, an der Hochschule für Bildende Künste, visuelle Kommunikation studiert. Bis zum Ende durch auch.
Aber das war dann ja gut für deine Eltern. Und für deinen Werdegang, würdest du sagen, war wichtig?
Das Beste daran war, damals war noch Wehrpflicht. Also wird ja wieder diskutiert. Und sie konnten mich nicht einziehen aus dem Studium. Also so war das Studium so mein...
Dann war es gut.
Mein Personal War.
Dann war's gut.
So habe ich den Krieg gewonnen, genau.
Und bevor ich dich jetzt frage oder deine DJ-Karriere mir noch anhören möchte,
ja,
hören wir erstmal Musik.
Genau. Ja. Wir haben ja zuletzt We Care A Lot. So, und dann habe ich mich natürlich auch mit Rock beschäftigt, also mit Alternative Music beschäftigt. Und wo kommt das alles her? Und was sind die Ursprünge davon? Und bin dann halt an meinen archäologischen Musikentdeckungen gelandet bei The Grateful Dead. Und wir hören jetzt von der Platte Shakedown Street von 1978, Fire on a Mountain. Es ist jetzt nicht der typische Grateful Dead Jerry Garcia Sound, so, aber ich stehe auf das Stück. Ich stehe auch auf die Platte, tatsächlich.
Ich finde es ganz schön in dieser Gesamtkomposition, die wir heute haben an Musik, weil das ist so ein sehr schönes Spannungsbild, das wir hier haben. Beim Wein finde ich jetzt eher, sind wir so ein bisschen einseitig natürlich, Olli, weil wir sind in den Fruchtsekkos, aber wir haben jetzt mal was Rotes im Glas. Und zwar alte Bekannte von uns, von der Familie Raumland, haben wir Zero Sante Cuvée Nummer 2. Sonst trinken wir über den hellen, jetzt trinken wir mal den roten.
Ah ja.
Cheers.
Cheers. Oh, das ist gut.
Beerig, kirschig.
Das ist
bisschen gut. Süßer wieder.
Süß. Süßer als die anderen.
Aber merkst du diese tiefe Beere, die so, und Kirsche, die so drin bleibt, die so hängen bleibt, diese... Die zieht so ein bisschen. Mhm. Finde ich ganz schön.
Stimmt. Ey Mann, du bist echt eloquent mit der Beschreibung von diesen Weinen, ne? Also
40 Folgen Vinyl und Wein und immer ein Sommelier neben mir.
Ah ja, also es trifft so. You nailed it, wie man so schön sagt.
So, DJ, du hast gesagt vorhin, da habe ich aufgelegt und Promotion für alkoholfreien Gin gemacht. Du hast damals auch schon aufgelegt.
Ich habe wirklich angefangen aufzulegen, tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal 1990.
Ja.
Auf einen Geburtstag, auf einen Schülergeburtstag. Von einer Mitschülerin von mir, die wusste, ich habe viele Platten.
Das also, war ja schon mal die halbe Miete.
Ja, das war bekannt so, ne? Dass ich so ein Musiksammler bin. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich bei ihr auf der Party auflege. Und dann habe ich das zum ersten Mal gemacht, 1990 so, und habe gemerkt, ey, das geht, das macht Spaß. Und die Ladies tanzen. Und das ist das Wichtigste. Die Ladies müssen tanzen. So, ne? Und habe das denn seitdem immer wieder erst so auf privaten Feiern und später eigentlich unmittelbar nach der Schule. Während der Schulzeit ging das nicht. So in Kneipen aufgelegt und Bars. Mehr so als jetzt in Clubs. Also ich war jetzt nie ein richtiger Club-DJ. Mhm. Ne, das war ja auch früh, die Clubs schon Elektro. So, also ich bin kein Elektro-DJ. Also ich höre auch Elektro, aber tatsächlich ist es das Musikgenre, was ich am wenigsten höre. Ja, also wo ich am wenigsten Platten von habe. Aber so alles, was so Soul, Funk, 90er, Hip-Hop, das habe ich viel gemacht.
Hast du einen DJ-Namen?
Ja, ich habe zwei. Also ich hieß eine Zeit lang Super Django. Ne, und das Super Django in der Mitte ist DJ, ne?
Mhm.
Und in letzter Zeit mehr unter Radio Bombero. Bombero ist meine Firma.
Ja, genau.
Und so ist auch mein Instagram-Account.
Radio Bombero.
Radio Bombero, genau.
Hast du eigentlich ein Instrument gelernt mal?
Ich habe Bass gelernt, tatsächlich.
Okay.
Ich habe das gelernt eigentlich recht spät, also so schon erst in meinen 30ern. Und ich habe das eigentlich auch gelernt, um Musik besser zu verstehen. Ich habe mich dann für Bass entschieden, weil der Groove eigentlich, also auch jetzt eben in dem Grateful Dead Track, also so der Groove, der Basslauf ist immer das, was mich am meisten so anspricht und was ich raushöre, was halt so das Archaischste bei mir ist, wenn es anklingt, der Groove.
Ja. Und du kannst ja auch schön auf eine Produktion draufspielen, wenn du so, ne?
Du kannst eine Produktion draufspielen. Also was du nicht so gut machen kannst, wenn du Bass spielst, du kannst Bass tatsächlich nicht alleine spielen, wie jetzt Piano oder eine Gitarre. Hm. Da hast du das volle Ding einfach. Da kannst du einfach drauf spielen. Und ein Bass ist, also alleine so dumm, dumm, dumm. Ja, du kannst auf eine Platte spielen, genau. Und so habe ich das auch immer geübt. Also ich habe dann eine Platte aufgelegt, weiß nicht, Leon Haywood oder sowas, weißt du, so don't push it, don't force it. Ne? Und dann hier den Bassverstärker dazu. Und so habe ich dann nach meinen Tonleitern das gemacht. Und ich habe auch irgendwann mal in einer Band gespielt, da fiel nämlich der Bassist aus. Und das war super. Das war super mit da. Also da habe ich in so kurzer Zeit so extreme Fortschritte gemacht. Der Bandleader, der Gitarrist war, der konnte jedes Instrument spielen. Der war auch ein guter Lehrer, muss ich sagen.
Bewundernswert. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Dass du einen guten Lehrer hast.
Ja. Der hat's mir auch immer einfach gemacht. Und ich konnte so einen Groove halten. Und dann ist leider sein Bruder, der Schlagzeuger war, der hatte einen Leistenbruch. Und Adam Bostukos war in der Band, der mein Freund und Schauspieler. Der aus Soul Kitchen.
Ja.
Und dann hat Adam was gedreht und dann haben wir ein Dreivierteljahr war dann keine Proben und danach habe ich was gedreht. Und Bass ist ein Instrument, wahrscheinlich gilt das für jedes Instrument, aber ich glaube, für Bass gilt das besonders. Wenn du das nicht jeden Tag übst, dann wirst du einfach nicht gut.
Ich glaube, es gilt für jedes, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe keine anderen Instrumente gespielt. Musst du jeden Tag machen. Jeden Tag. Mhm. Sonst hat es keinen Zweck und es passt nicht leider in mein Leben. Also ich mache nebenbei noch Sport, ich boxe. Du kannst auch mal ein halbes Jahr nicht boxen und dann gehst du wieder in den Gym und nach ein, zwei Mal bist du drin. Kein Problem. Mit Bass ist das nicht so.
Ja, du hast vorhin gesagt, in solchen Detox-Phasen, da machst du Sport, gehst ins Gym und meditierst.
Ja, genau.
Wie machst du das? Wie meditierst du?
Ich baue ein Sitzkissen und das alles. Also ich setze mich auf den Boden und nehme die Hände in die Hand, mache mit Augen auf. Und atme, versuch dann mich nur auf die Atmung zu konzentrieren für 30 Minuten. Das mache ich jeden Tag, wenn ich nicht drehe.
Das ist dann auch wahrscheinlich etwas, was dir fehlt, wenn du es nicht machst. Oder musst du dich dazu zwingen, das zu tun?
Nee, weniger. Ich muss mich manchmal mehr zum Gym zwingen, als das zu machen. Ich war mal in Therapie und in so einer Art Verhaltenstherapie.
Ja.
Und ich war in der Therapie, weil ich so ein Problem mit Aggression hatte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt mich so geprügelt habe oder sowas, das jetzt nicht. Aber immer kurz davor und immer auf Anschlag und rumbrüllen und Telefone gegen die Wand schmeißen, was ja auch eine Form von Gewalt ist.
Klar.
Und damit, mit dem Verhalten, habe ich doch recht viele Herzen gebrochen und war dann halt unglücklich. So, also, und dachte, das muss sich ändern, das möchte ich ändern. Das, wie kann ich das ändern? Wie geht das? Und habe dann mir eine Therapie gesucht. Und die Therapeutin, die ich dann hatte, die hat dann irgendwann, nachdem ich ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre lang bei ihr in Gespräch war, sagte sie, ich würde heute gerne mit Ihnen meditieren.
Ja.
Und dann habe ich das zum ersten Mal gemacht und das war's. So, also das war gut. Und das ist aber nicht jetzt so ein Mittel, ich mach das und dann habe ich das weniger, aber ein bisschen schon. Meine Familie merkt,
du meditierst,
wenn ich meditiert habe oder nicht, ja.
Ach. Ja, man nimmt sich ja auch diese Zeit nicht immer für sich so leicht.
Es ist ja mehr für die anderen als für mich.
Naja, gut, aber du nimmst dir ja auch die Zeit für dich. Ja,
ja, aber ich diszipliniere das denn so. Also im Augenblick ist mein Lebensrhythmus, es ist immer nach Rhythmen, ja. Also so, das ziehe ich nie durch bis zum Ende meines Lebens. So läuft das leider nicht. So, was heißt leider? Es läuft so nicht.
Mhm.
Aber jetzt im Augenblick ist es so, der Wecker klingelt um 7. Ich meditiere, das Erste, was ich mache, dann frühstücke ich und dann schreibe ich und dann schreibe ich so bis 11 und dann gehe ich in den Schneideraum. Dann komme ich nach Hause und sehe dann die Family und dann gehe ich nochmal in den Gym. Das ist im Augenblick das Leben. Das geht so, bis eine nächste Produktion mich wieder...
Ist aber auch ganz schön vollgepackt dann, ne?
Der Tag so?
Ja.
Ja, der ist vollgepackt.
Das klingt jetzt spät. Wenn du noch ins Gym gehst, dann ist es wahrscheinlich irgendwie
zehn oder so.
Ja,
so
ja.
Bin ich durch mit allem. Und dann höre ich entweder noch eine Platte oder gucke einen Film.
Ja.
Und gehe dann ins Bett. Ja. So. Aber es ist ein ganz angenehmes. Ich finde das gerade ganz angenehm, also dass es so getaktet ist.
Ich meine, wenn du sagst, ich atme, ne? Ich meine, wir machen ja sowieso ganz viel falsch mit der Atmung. Können ja alle gar nicht mehr richtig atmen.
Ja.
Habe ich so den Eindruck. Und tun es auch nicht richtig bewusst.
Ja.
Und ich versuche das auch immer mal zu machen, aber ich bin nicht so diszipliniert wie du. Aber ich habe jetzt mit Tai Chi angefangen. Das finde ich sehr gut. Das ist so für mich die richtige Bewegung.
Ja, da spiele ich auch mit, also schon seit längerem auf Tai Chi überzugehen. Also weil irgendwann werden meine Knochen so das Boxen und so nicht mehr mitmachen. Ne? Also im Augenblick boxe ich noch und mache mit Gewichten. So, und aber ich merke ja schon, ey, Arthrose hier, Arthrose da und so, weißt du? Hier wieder was gezerrt und so. Irgendwann, wenn das nicht mehr geht, dann würde ich auch Tai Chi machen. Aber ich habe geboxt, seitdem ich 16 bin. Das ist schon auch ein Teil von mir, ne?
Ja, ja, klar.
Kam mit Rocky, irgendwann Rocky geguckt und dachte so, das ist es jetzt.
Hast du denn auch eigentlich wegen Bruce Lee Kampfsport gemacht?
Ich habe auch Kampfsport gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, so an Kampfsport. Ich habe von Karate über Kung Fu bis Taekwondo bin ich dann aber irgendwann beim Boxen gelandet.
Also ist ein bisschen gefährlich, wenn man dir begegnet.
Na,
könnte sein.
Das, was man im Gym macht, ist ja nicht das, was du auf der Straße machst.
Okay. Kannst du kochen?
Nein.
Nee?
Nicht wirklich. Nicht wirklich.
Hast du nicht ein Gericht, wo alle anderen sagen, ist halbwegs passabel?
Ich kann gut Pasta mit Tomatensoße machen. Okay, das kann ich gut.
Na gut, das ist ja schon mal was. Ja. Aber Essen magst du gern. Oder auch nicht?
Doch, natürlich. Na, ich liebe Essen. Meine Güte. Ne? Doch, doch. Also ich bin schon so da. Lebemann, ich kann nicht kochen gut. Also so das, so. Ich kann dir ein gutes Rührei machen. Das mache ich dir gut.
Das ist was wert, finde ich.
Ja. Ja. Das mache ich gut. Und ich, wie gesagt, bestimmte Pasta-Sorten kann ich gut machen, ne? Weil ich mal in Italien gedreht habe. Einen Film über ein Restaurant, Solino.
Ja.
Und da gab es so einen Koch für den Film und der hat mir ein bisschen Tricks gezeigt. Ich will es mal so sagen.
Das ist gut.
Ja. Aber Kochen ist für mich so ähnlich wie Bass spielen. Also das musst du auch immer jeden Tag machen und du brauchst ein ganz gewisses
Talent, was du selbst mitbringst. Und wenn du das dann nicht hast.
Aber das ist ja bei fast allen Sachen so, ne? Du kannst ganz viel üben und dann beherrschst du irgendwas einigermaßen. Aber wenn das Talent nicht dabei ist, dann.
Ich habe ein Talent zum Essen. Ich esse gerne, tatsächlich.
Doch. Ja, bist du aber diszipliniert. Sieht man dir nicht an. Hast du so ein Lieblingsessen?
Eine Lieblingsküche?
Ja, Lieblings. Ja, oder so ein Lieblingsdisch sogar.
Das Ding ist, mein Vater war Fischer.
Ja.
Deswegen gab es bei uns immer Fisch im Haus.
Ja.
Deswegen habe ich natürlich auch so eine bestimmte Beziehung zu Fisch. Fisch und Weißwein, das ist schon, das geht schon ganz gut.
Lassen wir so stehen.
Das lassen wir so stehen.
Was Prince gerne gegessen hat, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob er Vegetarier war.
War er, stimmt.
War er?
Ja.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hatte so jemand auch seinen eigenen Koch. Und ich glaube, wer so viel Musik macht, also so, wer immer im Studio ist und, ich meine, Musik verbrauchst ja unwahrscheinlich viel Kalorien. Ja, also so, wenn du da ständig unter Strom bist und auf der Bühne, und da war ja viel auf der Bühne.
Mhm.
So, der hat ja bestimmt, weiß ich nicht, mindestens 300 Konzerte im Jahr gegeben, jedes Jahr. Ich glaube, wenn du so, du musst schon essen, ne? Sonst stirbst du. So, und der war zwar dünn, aber ich glaube, der muss regelmäßig gegessen haben, dass
ja,
er
wahrscheinlich einen Stoffwechsel gehabt.
Ja. Sein Lieblingsdisch, darüber weiß ich tatsächlich wenig.
Finden wir raus bis zur Folge, wenn du das nächste Mal zu Gast bist hier und wir nur Prince hören.
Richtig.
Und nur die Lieblingsgetränke von Prince zu uns nehmen. Wahrscheinlich ist es Champagner, genau. Was hören wir jetzt von Prince?
Wir hören jetzt von Prince eine von seinen besten Platten, wie ich finde. Seine dritte Platte von 1980. Wir hören von der Dirty Mind das Titelstück Dirty Mind.
Wow. Hätten wir gerne weitergehört. Ne?
Gute Platte.
Oh.
Gute Platte, die macht gute Laune.
Du kommst ins Grooven und find das herrlich. Der Inhalt in unserem Glas bringt uns vielleicht auch zum Grooven.
Honig.
Ah, interessant. Ja, Honignote.
Bisschen, oder? Honig und Limone.
Ist sehr limettig, ne?
Ja.
Sehr frisch, sehr sauer.
Geil.
Das ist Verjus.
Verjus.
Also quasi der grüne Saft aus der weißen Traube. Und er wird seit Urzeiten genommen in unseren Breiten und ein bisschen weiter südlich als Säuerungsmittel, als man noch keine Zitrone hatte.
Mhm.
Oder wenn man keine Zitrone hatte, wird damit ganz, ganz viel in der Küche gearbeitet.
Also da ist gar keine Zitrone drin?
Nee, das ist der reine Saft von der Weintraube ohne Zusätze.
Weil guck mal, so im Nachgang ist das wirklich so, wie als hätte man eine heiße Zitrone getrunken, so vom,
weißt du?
Heiße Zitrone mit Honig.
Ja, und du hast ja den Honig gerochen.
Ja.
Aber den kannst du aufspritzen, ein bisschen mit Eis und Mineralwasser. Oder du trinkst ihn halt so, also das ist jetzt mal eigentlich so ein kleiner Gag dazwischen, aber ich mag ihn sogar so.
Ja, ist geil.
Weil das hat irgendwie was ganz Besonderes und das ist von Winzer Tement aus der Südsteiermark. Also schon ziemlich südlich gelegen. Die haben nicht nur großartige Weine, die wir hier auch schon einige Male verkostet haben, eben, sondern auch diesen Verjus und den gibt's als Weiß und als Rosé.
Ich fotografiere mir nachher mal all diese Etikette ab.
Das nehme ich mal als kleines Kompliment.
Doch, ich mache das und dann gehe ich zur Weinhandlung Next Door, bei mir unten, da sind viele Weinhandlungen da, wo ich wohne, aber ich habe so einen bestimmten. So, und da gehe ich dann mal hin und sage, habt ihr das?
Wenn du Steffi meinst vom Weinladen St. Pauli.
Steffi, Weinladen St. Pauli, wo ist das? In der Paul-Rosen-Straße?
Ja, ist ja schräg gegenüber vom XO Seafood Bar,
weißt du? Ah ja, ich weiß, wo das ist, ja. Genau. Genau da ist mein Schneiderraum.
Ja.
Da ist auch ein Plattenladen an der Ecke.
Ja. Okay. Ansonsten, wir kriegen unsere Getränke natürlich auch, wie in diesem Fall, von Feinkost Käfer. Schaut mal vorbei im Online-Shop von Feinkost Käfer.
Ah ja, gute Weine bis jetzt, also alkoholfrei. Ja. Ist echt cool.
Sehr schön.
Und an dieser Stelle folgt jetzt unsere Musikempfehlung. Und sie passt hervorragend in diese Folge. Wisst ihr noch, was passierte, nachdem Prince mit Purple Rain die Welt erobert hatte? Alle erwarteten den nächsten großen Pop-Hit. Stattdessen lieferte er Around the World in a Day. Ein psychedelisches Meisterwerk. Und das ganz ohne Vorankündigung oder Lead-Single. Jetzt, 40 Jahre später, könnt ihr dieses ikonische Album völlig neu erleben. NPG Records und Warner Records veröffentlichen eine spektakuläre Jubiläumsedition. Das Album wurde zum allerersten Mal vom legendären Bernie Grundman remastered und erschien am 21. November auf CD, Vinyl und als Deluxe Edition mit seltenen B-Seiten und Extended Versions, inklusive der fast 22-minütigen Version von America, die ihr so noch nie auf CD gehört habt. Und für alle Vinyl-Junkies gibt es ein absolutes Highlight zum Record Store Day Black Friday am 28. November. Die Around the World in a Day Single Box. Das ist eine streng limitierte Box mit 5 7-Inch Singles auf farbigem Vinyl. Mit dabei sind Klassiker wie Raspberry Barrett und Pop Life, sowie die rare Version von For the Tears in Your Eyes. Also, taucht ein in die psychedelische Welt von Prince. Das Remaster gibt's seit dem 21. November, die exklusive Singlebox seit dem 28. November. Viel Spaß mit dem psychedelischen Prince. Alle Infos findet ihr natürlich unter prince.com. Das war unser Musiktipp.
Es ist Zeit, dass wir uns verabschieden, aber ich möchte natürlich nochmal, was heißt aktueller Film? Das kann man ja bei dir gar nicht sagen. Also der aktuell draußen ist, ja?
Ja.
Amrum.
Genau.
Ich habe das ja schon eingangs gesagt, mich hat der Film sehr beeindruckt, auch richtig reingezogen.
Danke.
Wie es sowieso in all deinen Filmen ist, finde ich, die ich gesehen habe, dass es einen reinzieht. Und ich frage mich immer so, wieso wird eigentlich so viel anderer Mist produziert?
Gute Frage.
Das kannst du nicht beantworten, das weiß ich.
So, danke für das Kompliment. Vielen Dank. Ich weiß es halt auch nicht so genau. Ich kann es nicht beantworten. Aber es gibt, wenn es einfach wäre und so, ne, aber es gibt auch ganz tolle Sachen, so auch aus Deutschland. Also, ich war dieses Jahr sehr begeistert doch von In die Sonne schauen.
Ja.
Der Film von Mascha Schelinski, der auch in Cannes lief im Wettbewerb und ich war ja auch in Cannes, aber nicht im Wettbewerb. Und dann war immer so, ey, diese Frau aus Deutschland und dieser deutsche Film. Und das war nur ein kleines Fernsehspiel. Und alle redeten darüber. Und einige sagten, ja, der ist zu lang. Und die sagten dies und das. Und dann habe ich den vor nicht allzu langer Zeit im Kino gesehen. So, ich habe ihn spät gesehen. Und ich war total begeistert.
Ja.
Total begeistert, weil die, so wie Prince in Dirty Mind eben. Also Prince in Dirty Mind hat ja da irgendwie was Neues gemacht. Er hat da so zwei Genres genommen, die es schon gab, etabliert, also Funk einerseits, was er mit seinen zwei vorherigen Platten auch gemacht hat, und New Wave, was gerade aufkam, also so dieser Elektropop-Sound der frühen 80er Jahre, so ein Synthi-Sound, das hat er so eine Melange draus gemacht und hat dann seinen Sound gemacht. Und Mascha hat sowas Ähnliches gemacht. Also was immer sie melanged hat, was immer sie beeinflusst hat, sie hat so bekannte Zutaten genommen und ist gemischt und einen völlig eigenen Stil entwickelt. Und sie ist so jung und ist erst ihr zweiter Film. Also Hut ab. Also von Zeit zu Zeit, und das ist auch gut, dass das gibt, von Zeit zu Zeit, wenn sowas aus Hollywood kommt, was ja meistens mich eigentlich immer so inspiriert oder beeinflusst, was ich verfolge. Also nicht nur natürlich, ne? Also auch asiatisches Kino ganz wichtig, europäisches Kino ganz wichtig. Also, dass du immer versuchst zu gucken, wo steht das Kino gerade. So, aber ich guck die Sachen eben auch mit so einer gesunden Konkurrenz, also so, dass mich das inspiriert, wo ist das Kino jetzt? Und wenn das so von jungen Leuten kommt, das ist dann immer...
Das gibt auch Hoffnung, ne? Dass da was...
Das gibt Hoffnung und das hält einen selber jung.
Ja.
Weil man denkt, ey, das ist eine aufgeweckte Truppe, mit dem man das hier zu tun hat. So, ne? So, man kann ja nicht so auf Oldschool machen oder sowas, weißt du so, ne?
Die, man kann nicht auf seinem Namen da rum.
Nee. Das ist so, okay, so, die fordern einen heraus. Okay, Challenge accepted, aber so ist das angenehm. Also, so besser so, als dass man keine Inspiration hat, keine Herausforderungen.
Fertig, mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Und du bist eingeladen, ne? Prince.
Machen wir.
Und Prince Volume 1,
Prince Volume 2.
Okay. Und ihr in der Zwischenzeit, guckt euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Amrum an. Das ist eine Bitte. Und wann kommt Geister?
Geister wird voraussichtlich, wenn ich ihn dann rechtzeitig fertig kriege, im Laufe des nächsten Jahres, wahrscheinlich im Herbst im nächsten Jahr rauskommen.
Woran arbeitest du noch?
Ich mache noch eine Dokumentation über eine Musikerin, über eine türkische Musikerin, die jetzt im Exil in Berlin lebt und in Hansa eine Platte aufnimmt.
Ja.
Gayesu Akyol. Ich arbeite an einer Biografie über Marlene Dietrich mit Diane Krüger als Marlene Dietrich. Ich schreibe was Eigenes noch und mache vielleicht noch einen Film für Mubi, den ich vorbereite. Also ich habe viele Projekte gleichzeitig. Und das ist so wie beim Spielautomaten. Man steckt überall Geld rein und guckt, was am Ende stehen bleibt. Und das machst du denn. Also es ist nicht mehr so wie in der alten Zeit, den Film, den plane ich jetzt und den mache ich jetzt, sondern man muss mehrere Bälle in der Luft halten und gucken, was dann möglich wird.
Und Geld spielt ja auch dann tatsächlich eine Rolle, ne? Wofür bekommt man das Geld?
Ja, na klar.
Wofür kriegst du das Geld zusammen auch?
Ja, klar. Und wie schnell kriegst du es?
Und wie schnell?
Okay. Wie schnell kriegst du es, genau. Also das, was sich am schnellsten finanzieren wird, höchstwahrscheinlich, wird dann auch der nächste Film, den ich mache. Höchstwahrscheinlich. Das ist aber nicht die gesundeste Form zu arbeiten. Die gesundeste Form wäre, ich mache jetzt das, ich plane jetzt das, ich finanziere das. Aber manchmal ist das Leben nicht so, wie man sich das gerne aussucht. Weil gerade wenn man eben, wie ich da sagte vorhin, eine Firma hat, die du am Leben halten musst, musst du gucken, ja, dass du sie am Leben hältst.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was da kommt von dir.
Danke.
Herzlichen Dank. Fatih Aki.
Super, Dankeschön. Danke für die Weine, danke für die gute Musik.
Ich weiß gar nicht, ob wir die. Durften wir die jetzt Weine nennen? Nee, ne? Durften wir gar nicht.
Nein, es ist ja noch kein Gin. Ich glaube, noch geht's. Noch geht's. Ja.
Danke euch. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.